Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Alle Völker und Babel, seien Sie gespannt auf das dieswöchige Sabbatschul-Gespräch. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast näher zu Jesus zieht.
Ja, ich freue mich, dass ich euch alle heute wieder begrüßen darf. Wir wollen wieder weiter studieren im ersten Buch Mose. Ich darf noch kurz vorstellen, wer heute mit mir studieren wird. Ich fange hier an, da ist die Lena, der Samuel, der Hannes, der Raphael und ich bin die Yvonne und wir wollen mit einem Gebet starten. Unser treuer Heiland, danke, dass wir weitermachen dürfen im Studium des ersten Buches. Dieses Buch, das uns Aufschluss gibt über unseren Ursprung und über die Anfänge dieser Welt. Heiland, ich möchte dich herzlich bitten, dass du unsere Gedanken lenkst, unser Gespräch hier jetzt und dass wir aus dem, was wir lesen und besprechen, neue Erkenntnis ziehen können für unser Leben mit dir. Hab Dank, dass du bei uns bist. Amen.
Amen. Amen.
Ja, letzte Woche war die Sintflut dran und wir dürfen heute hier anschließen und weitermachen. Und meine erste Frage an euch ist, Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Was bedeutet das für dich? Was verbindest du damit, dass Gott so ein Gott des Neuanfangs ist?
Also mit Neuanfang denke ich sofort an Schöpfung und deswegen sehe ich ja Gott als einen Schöpfer. Und wenn man einen Schöpfer betrachtet, der schafft aus dem Nichts was komplett Neues. Und in letzter Zeit habe ich halt erkannt, dass Gott auch mein Schöpfer ist. Also das bedeutet für mich auch, wenn es darum geht, dass ich ein neues Herz bekommen möchte oder so, Gott ist derjenige, der auch diesen Neuanfang, diese Neuschaffung machen kann. Also es bedeutet auch für mich eine bessere Zukunft, wenn Gott neu schafft.
Danke.
Also ich spanne da auch so den ganzen Bogen für mich, so wie du sagst, nicht von der Schöpfung bis zu meiner Bekehrung, bis zur Wiederkunft, wo auch wieder neu erschaffen wird, ein neuer Himmel, neue Erde. Also es ist immer die Schöpferkraft Gottes notwendig. Bei Neuanfang oder so, ich denke da automatisch auch an die Geburt meiner Kinder, nicht? Das ist immer ein Wunder sozusagen, was da passiert. Was Neues beginnt, das ist sensationell.
Danke. Wenn Gott das nicht wäre, ich glaube, dann würde man total frustriert und ängstlich sein müssen, ja, ob Gott noch diesen Neuanfang mit einem wirklich wagt.
Ich denke, das ist auch ein Gott der Hoffnung, wenn er ein Gott des Neuanfangs ist, weil er könnte es ja auch einfach beenden. Aber stattdessen macht er es nochmal neu. Und ja, das ist einfach nur Gnade, pure Gnade.
Ja, das ist so. Wir sehen uns nach der Sintflut ja auch so einem Neuanfang gegenüber, aber es ist nicht so, wie du gesagt hast, ja, alles schön, sondern ich weiß nicht, wie es Noah da gegangen ist, als er aus der Arche ausgestiegen ist und die Welt so ganz anders und verwüstet gesehen hat, ja, wie er es ja überhaupt nicht gewohnt war. Und trotzdem macht Gott hier wieder einen Neuanfang. Er hätte auch hier einfach sagen können, wir machen einfach, fangen komplett von vorne an. Aber nein, er nimmt die Menschen, wie sie sind. Leider, wie du schon angedeutet hast, Lela, wir vermasseln diesen Neuanfang immer wieder. Ja. Und so sehen wir das auch in der Familie von Noah, direkt in seiner Familie. Und da steigen wir ein in die Lektion und auch ins Wort Gottes. Schlag doch mal mit mir auf 1. Mose Kapitel 9. Und wir lesen da mal diesen letzten Abschnitt ab Vers 18. Wer mag, würdest du das lesen? Danke.
Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem und Ham und Japhet. Und Ham, das ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs und von ihnen ist die ganze Erde bevölkert worden. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Inneren seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach: Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe er Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre, und alle Tage Noahs betrugen 950 Jahre, dann starb er.
Dankeschön. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Direkt nach dem Bundesschluss mit dem Regenbogen. Das ist so eine fröhliche Note. Jeder ist noch treu. Wir kennen Noah als den gehorsamen, treuen Diener, der alles ausgeführt hat, auch wenn er verspottet wurde. Und jetzt haben wir diese Geschichte drin. Ich frage euch einfach, was macht ihr damit? Und vielleicht könnt ihr ja uns allen hier mitteilen, was ihr daraus nehmt. Ja? Was können wir daraus lernen?
Also mir kommt vor, Ham wird hier definiert als der Vater Kanaans, und das ist das Stichwort. Mhm. Um Kanaan wird es ja gehen. Das ist das gelobte Land schlussendlich, das Land Israel. Und da wird schon so ein bisschen in Vorbereitung auf das, was noch kommen wird, angedeutet, mit Kanaan, da kommt noch etwas. Wenn ich das jetzt das allererste Mal lesen würde und geschult wäre gleichzeitig im biblischen Denken, dann wüsste ich, da wird was angekündigt, was später wahrscheinlich noch einmal genauer ausgeführt wird oder irgendwie Bedeutung haben wird. Und ich glaube, das ist der Punkt hier. Ja? Die Kanaaniter werden dann irgendwann schlussendlich besiegt und Sem, sprich Abraham, die Kinder Israel, die werden dort dann den Sieg erringen. Und ja, die Besitzer des Landes werden. Also ich glaube, es geht nicht nur um die Frage des Alkohols, sondern es geht auch um Kanaan, das schon angedeutet wird. Mhm. Also mein Eindruck ist auch, dass zwischen dem Bundesschluss und dem Ende der Sintflut und dem Neubeginn und dieser Geschichte schon auch eine gewisse Zeit vergeht. Mhm. Wenn da steht, er pflanzte Weinberge, naja, bis er dort was ernten kann, da muss schon ein bisschen an Zeit vergehen, zumindest ein paar
doch
Jahre.
350 Jahre. Ne?
Ja, es ist ja noch viel Zeit, die er dann Lebenszeit auch hat. Ne? Also ich vermute, das passiert nicht unmittelbar nach dem Ende der Sintflut. Da vergeht Zeit, sie sind schon wieder sesshaft geworden, da wächst auch schon wieder etwas und dann kommt es eben zu dieser Geschichte. Die Geschichte dient eigentlich nur, um zu erklären, warum Kanaan später beherrscht wird.
Und trotzdem, du hast ja auch die Frage gestellt, ja, warum steht diese Geschichte da? Und ich glaube, es gibt noch andere Komponente. Ich versuche da ein bisschen rauszuzoomen und ich finde es ganz spannend, überhaupt die Sintflut. Warum macht das Gott? Und offensichtlich ist die Sintflut aber nicht die Lösung des Sündenproblems und überhaupt des Bösen. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Es tut schon Vorschatten, da muss etwas anderes kommen. Etwas, was tatsächlich die Sünde und das ganze Problem mit dem Bösen mal löst. Und leider geht die Geschichte trotz diesen Neuanfangs, der ja trotzdem das Sündenproblem ja nicht löst, geht es ja weiter. Und somit auch mit dem Bösen und mit der Sünde.
Das finde ich auch so interessant. Also das Wasser der Sintflut hat den Charakter nicht verändert. Und wir wissen aber, alle acht, die in der Arche waren, da nehme ich jetzt die Söhne von Noah dazu, ich meine, alle haben sich entschieden, da hineinzugehen, entgegen der Meinung ihrer Mitmenschen der damaligen Zeit. Alle acht waren treu und waren Gott gehorsam. Und die Söhne haben ja wahrscheinlich auch noch mitgebaut oder ja, wie auch immer man sich das vorstellt. Und trotzdem ist man deswegen nicht gefeit. Ja? Wer stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es ist nicht so, dass, wenn ich eine Glaubensprüfung bestanden habe, ich automatisch alle weiteren auch bestehen werde. Das ist so. Was ist jetzt hier die Berechtigung dafür, dass Kanaan verflucht wird? Ich meine, hat der Kanaan irgendwas damit zu tun gehabt? War er eigentlich daheim?
Ich finde, man sieht hier noch so ein bisschen so einen pädagogischen Aspekt. Mhm. Ja. Also ich meine, Ham fällt hier aufgrund von seiner Respektlosigkeit dem Vater gegenüber auf. Mhm. Ja, die anderen Söhne handeln da anders. Und wenn man dann auch weiterguckt, sich anschaut, okay, was für Nachkommen sind denn von Ham entstanden? Ja, dann fällt da zum Beispiel der Nimrod auf. Mhm. Ja, der ja auch mit dem Turmbau von Babel in Verbindung gebracht wird. Und diese respektlose Haltung ist, denke ich, das, was auch diesen Fluch, also Gott sieht hier einfach voraus und sagt, naja, Verhalten vererbt sich ein bisschen, also Kinder lernen von ihren Eltern. Und so kommen am Ende dann die Kanaaniter raus, die von Gott nichts mehr wissen möchten, im großen Teil.
Ich glaube, dass das auch ein Schlüsselgedanke ist, ja. Also ich habe mir ein paar hier aufgeschrieben. Jetzt, wenn wir ganz kurz auf die Weingeschichte eingehen, dann nehme ich mir daraus, verlier nie die Kontrolle über dich, ja? Egal was du tust, ob es jetzt Wein ist oder sonst was, er hat ja offensichtlich wirklich nicht mehr gewusst, was er tut. Ja? Ich meine, sonst würde das so nicht erwähnt werden, dass er da nackt im Zelt gelegen ist. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle aufpassen müssen, dass wir nie die Kontrolle an jemanden anderen oder an etwas anderes abgeben über unser Denken. Das andere ist der Respekt den Eltern gegenüber. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist es eben nicht nur das, was er gesehen hat, der Kanaan beim Ham, sondern wir wissen ja mittlerweile mit der Epigenetik, es wird ja auch genetisch etwas vererbt. Ja? Durch das, wie ich lebe, welche Lebenseinstellung ich habe, welche Gewohnheiten ich habe, das vererbe ich weiter mit dem Erbgut. Und somit habe ich beides, was eigentlich, wo meine Nachkommen einen Nachteil haben, ja? Sowohl von der Genetik als auch von dem, was es lernt und was es im Heim erlebt, wenn es groß wird. Das Kind, also wir sollen einfach immer wissen, wir haben Vorbildwirkung und wie wir leben und unsere Einstellung Gott gegenüber beeinflusst auch die Einstellung unserer Kinder und derer, die uns sehen. Aber bei den Kindern ist es halt eben noch doppelt. Wolltest du noch was sagen oder habe ich?
Nein, zum Thema Alkohol. Mhm. Es wird hier nicht gesagt, Alkohol ist schlecht, Alkohol soll nicht getrunken werden, kein 11. Gebot, du sollst keinen Alkohol trinken oder keine Drogen konsumieren. Aber dass diese Geschichte einen negativen Beigeschmack hat, das ist ja logisch. Mhm. Und so wird versucht zu vermitteln, dass die Sache nicht gut ist. In dieser Geschichte und auch in anderen Geschichten, die im Alten und Neuen Testament zu finden sind. Manchmal ist einfach die Schlussfolgerung, die ich aus dieser Geschichte ziehen muss, so eindeutig negativ, dass nicht notwendig ist, noch einmal hinzuschreiben, trink keinen Alkohol, das könnte gefährlich sein.
Oder es missfiel Gott.
Genau, so, genau. Und wenn ich da so über Alkohol nachdenke, dann fällt mir natürlich auch Galater 5 ein, die Frucht des Geistes. Das letzte Element wird in unseren Bibeln, Lutherbibel glaube ich, mit Keuschheit übersetzt, aber es heißt eigentlich auch Mäßigkeit, so in unserem adventistischen Sprachgebrauch, oder noch besser würde mir gefallen, Selbstbeherrschung. Dann habe ich die Kontrolle. Ja, und lass mich nicht durch die Umstände oder eben durch Alkohol oder sonst irgendwas den Kopf und den Sinn benebeln. Ja. Also ich muss selber die Kontrolle über mich und mein Leben im Griff haben. Das ist der Wille Gottes. Ja, warum? Ja. Weil sonst bin ich ein Blatt im Wind und werde hin und her geworfen und kann nicht mehr selbst mein Leben in der Hand haben.
Genau. Ja, dann behalten wir das im Hinterkopf, vor allem die letzten beiden Verse, ja, Noah lebte noch 350 Jahre und ich würde jetzt gern das Kapitel 10 überspringen. Wir werden es noch brauchen, da haben wir die Geschlechterfolge der Söhne Noahs und wir haben hier einfach einen Hinweis auf alle Nationen, Vers 32, dies sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Geschlechterfolge in ihren Nationen. Von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verzweigt. Ich denke, es ist ein wichtiger Hinweis, den wir hier haben, dass alle Menschen, die es auf der Erde jetzt gibt, von diesen drei Söhnen abstammen. Aber ich würde jetzt noch gern mit euch ins Kapitel 11 schauen. Vielleicht lesen wir einmal die ersten 9 Verse durch und dann gehen wir Vers für Vers noch einmal langsam. Raphael, möchtest du lesen?
Gerne. Okay. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachten, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, und die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk und sie, und eine Sprache haben sie alle, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer der anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde, und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde.
Dankeschön. Wir wissen ja nicht genau, wie viel Zeit hier vergangen ist, ja, zwischen Kapitel 9 und Kapitel 11. Ich meine, wenn wir die Generationen genauso nehmen und nicht annehmen, dass hier ein paar ausgelassen wurden, dann haben wir 3 Generationen bis zum Nimrod, der dann die Stadt erbaut. Ich weiß nicht, wie viel das damals waren, 200, 250, 300 Jahre. Da hat der Noah noch gelebt. Denn wir hören, er hat ja 350 Jahre nach der Flut noch gelebt. Ich möchte euch kurz ein Zitat vorlesen aus Patriarchen und Propheten, Seite 95, das uns hier ein bisschen erklärt, wie es dazu kommt. Eine Zeit lang blieben Noahs Nachkommen in den Bergen wohnen, wo die Arche gelandet war. Das war am Berg Ararat. Aber als sie zahlenmäßig wuchsen, führte der Glaubensabfall bald zur Trennung. Da müssen wir also schon annehmen, dass schon dort am Fuße der Arche oder zumindest in der Nähe der Arche, wo die Arche doch auf dem Gipfel des Berges Ararat sichtbar war, es wieder zu diesen zwei Gruppen kam, wie wir es schon bei Kain und Abel hatten. Die ohne Gott und Gesetzeszwang leben wollten, fühlten sich durch das Beispiel und die Verkündigung ihrer gottesfürchtigen Mitmenschen ständig behelligt. Deshalb beschlossen sie nach einiger Zeit, sich von denen zu trennen, die Gott verehrten. Interessant, dass die wegziehen, die Gott nicht mehr verehren wollen. Die anderen bleiben noch dort. Sie zogen in die Ebene China am Ufer des Euphrat. Die Schönheit und die Fruchtbarkeit des Bodens lockten zum Ansiedeln, also entschieden sie sich zu bleiben. Das heißt, die Geschichte, dass sie da im Vers 2 die Ebene im Land China finden und sich dort niederlassen, hat direkt damit zu tun, dass sie sich dem Einfluss der gottesfürchtigen Prediger, möchte ich fast sagen, entziehen wollten. Ja? Sie konnten es nicht mehr aushalten. Und wir haben noch einen Hinweis, dass sie alle die gleichen Wörter sprechen. Die gleiche Sprache und dieselben Wörter. Ja, dann schauen wir mal zum Vers 3. Lasst uns Ziegel streichen, hart brennen. Der Ziegel diente als Stein, der Asphalt diente als Mörtel. Wahrscheinlich war das damals ziemlich modern. Oder haben Sie es noch gekannt von früher? Haben Sie das vor der Sintflut auch schon gehabt? Haben Sie so gebaut? Weiß ich nicht. Und dann kommt dieser Vers 4. Hannes, magst du ihn nochmal lesen für uns?
Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen. Und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen.
Da haben wir viele Dinge drin. Zuerst mal, wir wollen uns eine Stadt bauen. Die erste Stadt, die uns berichtet wird, ist die Stadt Henoch, von Kain erbaut. Und jetzt haben wir wieder eine Stadt, die erste nach der Sintflut, wird von, ja, wir wissen aus Kapitel 10, Vers 10, dass es wahrscheinlich Nimrod war. Ja? Hier steht, der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und so weiter im Land China. Haben wir wieder den Gedanken einer Stadt. Dann haben wir diesen Turm. Was wollten sie mit dem Turm und mit der Stadt erreichen? Da haben wir ja ein paar Hinweise.
Ja. Ich meine, aus den Kinderbibeln, da findet man das so alles so ganz romantisch und ruhig. Ja, der Stöpsel wird gezogen, das Wasser geht weg und dann lebten sie da in der Ebene. Aber man muss sich auch überlegen, was war das überhaupt für eine Zeit? Was ist da drumherum passiert? Also ich kann sie schon verstehen, dass sie nicht gleich weggezogen sind, weil es war die Zeit, wo die Alpen gebildet wurden, der Himalaya, hier in Europa. Amerika hatten wir die Eiszeit, Afrika war ganz fruchtbar und das war eine Zeit, da ist noch viel abgegangen, meteorologisch und auch geologisch. Und von daher, sie wollen sich halt nicht ausbreiten, ja, und da schön im Sicheren bleiben, kann man schon ein bisschen verstehen.
Ja.
Also ich habe den Eindruck, dass am Anfang ja der Garten Eden eine wichtige Rolle spielt. Das ist der Garten. Und im Gegensatz zur Natur sozusagen, zum Garten, steht hier jetzt die Stadt, die irgendwie ein Gegenpol ist, so gedanklich, wie und wo will ich wohnen. Mhm. Und das ist schon was anderes. Und hier schwingt natürlich auch, wir wollen uns einen Namen machen, so irgendwie Stolz, wir würden vielleicht sogar sagen Arroganz mit. Mhm. Sie wollen irgendwie die Unabhängigkeit von Gott auch dokumentieren. Wenn Gott so eine Sintflut wirklich geschickt hat, jetzt bauen wir einen Turm, der so hoch ist, dass dort das Wasser nie hinaufkommt und wir können uns selber retten. Wir sind nicht mehr abhängig von Gott. Also diese Emanzipation von Gott. Und ja, vielleicht hat es dort auch Leute gegeben, die noch einen gewissen Glauben hatten. Aber andere, die haben den offensichtlich gänzlich verworfen und haben gesagt, nichts mehr mit Gott, wir nehmen die Sache in die Hand. Und das ist ein Thema, das sich ja dann durch die ganze Bibel auch wieder ziehen wird. Nicht das Land Kanaan, haben wir schon erwähnt, und Babylon als der große Feind ist auch wieder so ein biblisches Thema. Denk mal an Daniel, die babylonische Gefangenschaft. Denk mal an die Offenbarung, wo auch wieder Babylon jetzt symbolisch vorkommt. Also Babylon ist die Feindschaft gegen Gott, die Arroganz, alles, was sich gegen Gott und über Gott erheben möchte.
Ich habe es auch interessant gefunden, Ellen White schreibt sogar, sie haben ja geleugnet, dass die Sintflut durch das Eingreifen Gottes überhaupt zustande gekommen ist und sie wollten durch den Turm herausfinden können, was da eigentlich los war und warum das gekommen ist, dieses Wasser vom Himmel und so weiter.
Ja. Naja, wahrscheinlich hat es mit dem Flugzeug noch nicht so geklappt. Genau. Wenn ich jetzt einen hohen Turm baue, dann kann ich da über den Wolken sein und schauen, was da oben in den Wolken passiert, nicht? Genau. Um herauszufinden, warum da so viel Wasser drinnen steckt.
Und es ist auch ein offener Affront gegen das, was Gott gesagt hat. Ja? 1. Mose 9, Vers 7 gibt Gott ihnen so einen ähnlichen Auftrag wie damals bei der Schöpfung in Kapitel 1, Vers 26. Vermehrt euch, wimmelt auf der Erde, vermehrt euch auf ihr. In manchen Übersetzungen heißt wieder füllt die Erde. Und sie sagen extra, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Also es ist schon wieder so ein, nein, das machen wir jetzt nicht, was Gott uns aufgetragen hat. Ja?
Also es scheint so, als ob der liebe Gott nicht möchte, dass wir so dicht an dicht aufeinander bicken und leben und wohnen, sondern dass da eben ein bisschen eine lockere Bevölkerungsdichte da ist. Warum? Wahrscheinlich, wenn zu viele dumme Menschen nebeneinander und miteinander leben, dann stecken sie sich gegenseitig an und es schaukelt sich hoch und man entwickelt auch dumme Ideen. Beobachte das ja auch an meinen Kindern oder Jugendlichen. Nicht? Wenn die zusammenstecken, dann entwickeln sie manchmal Ideen, die sie vielleicht alleine so nicht entwickelt haben. Und ich habe so den Eindruck, dass hier das sehr wohl auch eine Rolle spielt. Wir sind gemeinsam stark und wir machen jetzt unser Ding, so nach dem Motto.
Ja. Im Moment sind wir auch wieder in so einer Phase. Mehr als 50% der Weltbevölkerung lebt schon in großen Städten. Und jede kleine Gemeinde arbeitet ganz arg dagegen, dass es Zersiedelung gibt. Ja? Deshalb gibt es diese Flächenwidmungspläne und so weiter. Schon interessant, wie es gerade wieder so ein Bemühen gibt, das zu verhindern. Schauen wir auf den Vers 5. Der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Wie wirkt denn das auf euch? Jetzt kommt dieser riesige Turm, der bis in den Himmel geht.
Ja, das ist ja genau das Witzige. Sie bauen da einen ewig großen Turm, denken, sie schaffen es jetzt bis an den Himmel. Und da muss ja aber Gott ja extra herabfahren, hervorherab. Das haben wir dann auch nochmal in Vers 7 auf, lasst uns herabfahren. Also jedes Mal, egal wie weit der Mensch kommt, trotzdem muss Gott den großen Schritt machen, den ganz großen Weg machen, um endlich zu den Menschen zu kommen. Also es wird hier so auch mit Humor gearbeitet.
Ja, ist wirklich so. Magst du es einmal 6 und 7 noch einmal lesen für uns?
Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren, dass sie eines des anderen Sprache nicht verstehen.
Wie findet ihr das? Das ist ja eigentlich so eine Art Strafe, oder? Sie haben eine schlechte Idee, die führen sie miteinander aus. Jetzt sagt Gott, also jetzt können wir nicht länger zuschauen. Wie findet ihr das?
Das ist ja eigentlich nur Gnade. Weil ich meine, wenn wir das hier alles sehen, es ist klar, wohin das führen wird. Wenn das alles hier so ausgeführt wird, wie sie es vorhaben, dann kann Gott wieder das Wasser vorbereiten, dass es wiederkommt. Also ich meine, das ist einfach nur Gnade, dass er sagt, okay, jetzt verwirre ich die Sprache, damit ich sie nicht schon wieder vernichten muss. Und ich finde es ganz interessant, die Feststellung von Gott im Vers 6, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Mhm. Also wenn ein allmächtiger Gott sowas bei seinen Geschöpfen feststellt, also die mussten schon was drauf haben, die mussten schon was auf dem Kasten gehabt haben. Wenn ich mir so die Verbindung angucke, der Ziegel und Erdharz, also so Bitumen, heutzutage werden ja so Dächer mit Bitumen geschweißt, vor allem Flachdächer. Und wenn man probiert, die Bitumen mit der Hand zu lösen, das schaffst du nicht. Das ist keine Chance. Wenn Bitumen mit Bitumen oder mit Stein zusammenklebt, das ist so fest, das ist ein Wahnsinn. Und allein schon diese Verbindung, dass sie das schaffen und dass Gott das eben so feststellt, finde ich schon bemerkenswert.
Fällt euch noch was auf in 6 und 7?
Hätte ja auch irgendwie einen Engel schicken können mit dem Schwert oder so wie damals im Garten Eden, hat da jemand hingestellt und war klar, hier geht's nicht weiter. Aber er verwirrt einfach nur die Sprache. Und als Kind habe ich das gelesen und gedacht, schade, jetzt musst du Fremdsprachen lernen. Ja. Und trotzdem ist es gleichzeitig ein extremes Wunder, weil man weiß heutzutage immer noch nicht, wie sich Sprachen evolutiv entwickelt haben sollen. Ja, und das ist ja gerade ein ganz großer Unterschied zwischen Mensch und Affe oder dem gemeinsamen Vorfahren. Und hier macht er einfach mal ganz viele Sprachen und mit einem Wort.
Also du fragst, was uns da auffällt. Im Vers 7 steht, er lasset uns herabfahren. Da ist also irgendwo nicht nur ein Gott, sondern eben die Trinität offensichtlich angesprochen. Das erinnert mich wieder an den Schöpfungsbericht, lasset uns den Menschen machen. Und da gibt es also nur ganz wenige Stellen, wo eben Gott von sich im Plural spricht. Also es müssen zumindest zwei sein, aber ich denke, es sind dann doch drei. Und Sprache, also hier wird durch die Sprache Verwirrung gestiftet, damit eben das Böse sich nicht so leicht kommunizieren mehr lässt. Wenn ich dann ans Neue Testament denke, Apostelgeschichte 2, dort ist eigentlich das Gegenwunder. Dort stören diese unterschiedlichen Sprachen und die Mission wäre behindert gewesen, hätte Gott nicht wieder eine Art Gegenwunder gemacht, damit Petrus und die anderen Jünger da plötzlich diese Fremdsprachen sprechen können und eben all diese Volksgruppen, die auch in Apostelgeschichte 2 aufgezählt werden, mit der eigenen Sprache, in ihrer eigenen Sprache erreichen konnte. Also, das ist also eine Geschichte, die durchaus spannend ist, auch im Hinblick auf das Neue Testament dann.
Ich meine, das zeigt ja uns auch heute, was alles noch passieren kann. Wir haben in den letzten Jahrzehnten die Globalisierung erlebt, wie nie zuvor. Und heute kannst du ja nach China oder sonst irgendwo hingehen und triffst immer irgendwelche Menschen, die Englisch können. Und du kannst dich gleich verstehen, du brauchst nicht irgendjemanden, der jetzt da noch vermittelt oder so. Also es ist schon krass, wie die Welt in den letzten Jahrzehnten so zusammengewachsen ist und wie man sich mit einer Sprache fast überall verständigen kann.
So, und jetzt vergleichen wir das, wie das Ausmaß der Sünde zugenommen hat. Wo wir wieder so eine gemeinsame Sprache bekommen, ja, oder? Mhm. Es ist schon gewaltig. Ich möchte euch noch ein Zitat vorlesen, weil mich das auch wieder beeindruckt hat, wo sie diese Szene beschreibt. Als der Turm teilweise fertiggestellt war, benutzte man einige Räume als Wohnung. Das heißt, da haben schon Leute drin gewohnt, in dem Turm. Andere prächtig eingerichtete und ausgeschmückte Gemächer weihten sie ihren Göttern. Da waren also Tempel drin oder so, Schreine. Alle freuten sich über ihren Erfolg, priesen die silbernen und goldenen Götzen und erhoben sich gegen den Herrscher des Himmels und der Erde. Plötzlich wurde dem scheinbar so glücklich vorangegangenen Werk Einhalt geboten. Engel kamen, die Absicht der Erbauer zunichte zu machen. Der Turm hatte inzwischen eine stattliche Höhe erreicht. Jene Männer, die oben bauten, konnten die Untenstehenden nicht mehr verstehen. Deshalb wurden an verschiedenen Stellen Posten aufgestellt. Jeder dieser Posten übernahm Befehle für notwendiges Material oder andere Arbeitsanweisungen und gab sie an den nächsten weiter. Als eines Tages, wie bisher, Anweisungen hin und her gegeben wurden, verwirrte Gott die Sprache dieser Posten. Ich finde das so interessant, wie sie das beschreibt. Daraufhin wurden zunächst die falschen Materialien und Befehle weitergeleitet, bis schließlich ein völliges sprachliches Durcheinander und Bestürzung herrschte. Eine Zusammenarbeit war nicht mehr möglich. Das ganze Werk kam zum Stillstand. Die Bauenden konnten sich die merkwürdigen Missverständnisse nicht erklären. Und weil sie ebenso zornig wie enttäuscht waren, ging es dabei nicht ohne gegenseitige Vorwürfe ab. Ihr Gemeinschaftswerk endete in Streit und Blutvergießen. Zum Zeichen des göttlichen Missfallens zerschmetterten Blitze den oberen Teil des Turmes und schleuderten ihn zur Erde. Wieder einmal begriffen die Menschen, dass es einen Gott im Himmel gibt. Ich finde das so gewaltig, ja. Was war das Ziel Gottes? Es war in allem einerseits der Sünde Einhalt zu gebieten und seinen Plan doch noch zu Ende zu bringen, nämlich die Leute zu zerstreuen über die Erde, und zum anderen ihnen zu einer Gotteserkenntnis zu verhelfen, die sie wahrscheinlich nicht angenommen haben. Ja, ja. Vers 8 und 9. Da lesen wir davon, wie Gott sein Ziel erreicht hat. Vers 9 ist vielleicht noch interessant, darum gab man ihr den Namen Babel. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde. Du hast schon das angedeutet, dass Babel oder Babylon in der Bibel uns ja noch oft begegnen wird. Können wir zu dieser Verwirrung noch irgendwas sagen? Die Sprachverwirrung? Wie wäre das dann im symbolischen Babylon? Da geht es ja nicht darum, dass falsche Kirchen falsche Sprachen haben. Ja. Was wäre denn da noch eine Verwirrung, die hier schon mit angedeutet ist?
Also ich glaube, im modernen Babylon der Offenbarung, das jetzt nicht mehr buchstäblich, sondern symbolisch gemeint ist, da geht es nicht um Sprachenverwirrung, aber um Verwirrung sehr wohl. Mhm. Ja. Es wird also hier eine falsche Lehre vermittelt. denkt man die Offenbarung, da gibt es so diese Andeutung, da gibt es welche, die diese Lehre Bileams haben. Oder die Isabel, da geht es auch um falsche Religion dadurch. Ja? Also es gibt eine Verwirrung im Sinne der religiösen Seite. Nicht jetzt buchstäblich Sprache, sondern die Inhalte sind nicht mehr korrekt. Und Babylon steht ja da eben für, ich erhebe mich über Gott, Götzendienst, eventuell weit noch zusätzlich. Und das sehe ich ja auch als durchgehendes Bild. Babylon ist immer gegen Gott und gegen sein Volk gerichtet. Bei Ägypten haben wir es ein bisschen ähnlich. Der Pharao bei Mose und Aaron sagt, ja, wer ist euer Gott, dass ich dem gehorchen sollte? Ne? Also er bildet sich auch ein, besser oder wichtiger oder stärker zu sein als der Gott von Mose und Aaron. Also dieses atheistische, ich erhebe mich über Gott und bin selber Gott, das sehe ich in Ägypten, aber Babylon ist da wahrscheinlich das durchgängigere Bild, wenn ich die ganze Bibel betrachte.
Ja, was ich hier einfach sehe, ist, es gibt nicht nur den einen falschen Weg. Es gibt so viele. Und da ist Verwirrung. Für mich kann sich das aufs Gottesbild beziehen, auf die verschiedenen Götzen, auf die verschiedenen Formen der Anbetung, egal was. Ja, es gibt Verwirrung. Bei Gott gibt es nur den einen richtigen Weg. Aber alles, was nicht Gott ist, oh, da gibt es ganz viel.
Ich meine, in der Offenbarung, da wird Babylon auch mit diesem Wein der Unzucht in Verbindung gebracht. Das ist interessanterweise auch eine Geschichte, die da in der Nähe von Babylon steht, ja, der Wein. Und wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann bin ich im Denken verwirrt. Ja, also wenn man so will, kann man dieses Wortspiel dann einfach weiterflechten.
Spannend. Ich habe jetzt noch eine Schlussfrage. Aus dieser Geschichte mit dem Turmbau zu Babel, was können wir da über Gottes Wesen, über seine Art der Erziehung, über seine Art Gericht zu halten, lernen?
Also für mich einmal, dass Gott Liebe ist und pure Gnade seinen Geschöpfen gibt, weil er hätte es hier ganz anders machen können. Er hätte was ganz anderes machen können, was viel more severe, was wirklich Ausschlag hätte. Aber er tut es nicht, er verändert ja bei den Posten diese Sprache. Er schubst nur einen kleinen Teil an und schon fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen, weil Gott eben der Erschaffer ist. Er weiß ganz genau, wo er ansetzen muss, und es ist eben noch pure Gnade, die hier dabei ist. Und das nehme ich für mich mit. Gott stellt sich hier als ein Gott der Gnade vor.
Mir ist da aufgefallen, dass Gott eben herabsteigt. Das heißt, er ist interessiert an dem, was da unten auf der Erde passiert. Manche haben schon ein Bild von Gott im Kopf, weil das ist ein ferner Gott, der irgendwo im Universum wohnt und thront und der anderes zu tun hat, als sich jetzt um uns Menschen zu kümmern. Aber hier ist ein Gott dargestellt, der sich für uns interessiert, der für die Vorgänge, für die Sünde, für die Erlösung arbeitet. Der will die Sache noch zum Besten wenden, wenn das möglich ist. Soweit es an ihm liegt, tut er das auch. Also er greift ein, er schaut sich das an, er ist involviert. Also ist er nicht fern, sondern total nah. Er ist dran an dieser Sache, die hier auf der Erde passiert.
Also in diesem Heruntersteigen, da sehe ich auch noch, hier steht er in Vers 4, nein, in Vers 5 ist das, er fuhr herab um die Stadt und den Turm anzusehen, das ist so ein bisschen wie Untersuchung. Ja? Ich schaue mal, ist das wirklich so schlecht, wie es mir jetzt vorkommt? Kann ich da irgendwas Positives daraus gewinnen? Es deutet für mich darauf hin, dass Gott nicht einfach straft, sondern er untersucht zuerst. Also es ist schon ein bisschen ein Vorläufer auf die Art und Weise, wie er es macht mit dem Untersuchungsgericht. Ja?
Natürlich hat es der liebe Gott nicht notwendig, da jetzt näher zu kommen, um besser zu sehen. Er weiß es auch so. Ist jetzt menschliche Sprache, um etwas auszudrücken, damit wir es noch besser einordnen und verstehen können. Aber sein Involviertsein in unsere Geschichte, global, aber auch in meiner persönlichen Geschichte jetzt. Das ist ja meine Ableitung dann. Wenn er sich schon für das Ganze so interessiert, dann wird er sich auch für mich als Einzelperson interessieren. Das steckt da für mich drinnen.
Gott lässt Dinge auch ausreifen. Ja, also er guckt erstmal, was passiert da. Und trotzdem ist er nah. Und ich glaube, das kann uns auch helfen, wenn wir Leid erfahren und uns fragen, warum handelt Gott jetzt nicht? Ja? Gott ist da, aber er schlägt halt nicht denjenigen, der uns jetzt vielleicht etwas Böses tut, gleich K.O., sondern er lässt Dingen einfach auch ein bisschen den Lauf, lenkt sie aber dann doch, wie wir hier in der Geschichte auch lernen können.
Und erreicht sein Ziel.
Und erreicht sein Ziel, ja.
Und ich persönlich finde auch den Kontrast interessant. Die Menschen, die versuchen, Gott zu nahen oder sich sogar über Gott zu erheben, indem sie einen Turm bauen, aber kommen trotzdem nicht zu Gott. Und das ist auch für mich so ein Prinzip, das man auch in der Erlösungsgeschichte mitnehmen kann. Ja, natürlich wünscht sich Gott, dass wir uns umkehren und uns zu ihm wenden, aber schlussendlich ist Gott derjenige, der zu uns kommt und uns überhaupt zu sich nimmt. Und das finde ich auch so spannend. Das hätte ja Gott ja auch nicht machen müssen.
Bei der Erlösung ist die Initiative immer bei Gott, nie bei uns. Also es sind nicht wir, die wir so gut sind und uns jetzt endlich zu Gott hinwenden und dann passt alles, sondern er kommt und reicht uns die Hand oder kommt uns entgegen, damit es überhaupt funktionieren kann.
Ja, wir haben einen wunderbaren Gott. Samuel, würdest du noch beten mit uns?
Lieber Gott, vielen Dank, dass wir heute wieder über einige Geschichten reden konnten, die du in deinem Wort hast schreiben lassen. Hab du Dank für diese Geschichten, aus denen wir lernen können, die uns aber auch zur Mahnung dienen. Herr, führe, behüte und leite uns heute an diesem Sabbat weiterhin, dass wir doch deine Liebe und deine Gnade weiterhin erkennen. Und ja, Herr, hilf uns vor den Fehlern, die vielleicht damals begangen wurden. Hilf uns, dass wir nicht in dieselbe Falle tappen, sondern dass wir dich in deiner Reinheit und Wahrheit in unser Herz lassen und wir dadurch verändert werden. Herr, segne uns heute. Amen.